Das Projekt, wie es jetzt aufgebaut ist, heißt Teilhabe durch Bildung für Roma in der Stadt Halle. Geht es vor allem darum und in der jetzigen Gestaltung des Projektes, dass wir uns verstärkt, nachdem wir die ganze Community im Blick hatten davor, dass wir uns jetzt verstärkt mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen und den Schulbesuch gewährleisten, den gucken, dass die Kinder auch erfolgreich in der Schule sind und ihnen dann Türen öffnen, die ihre Eltern zum Beispiel nicht hatten.
Häufig bei solchen Projekten gibt es Probleme, was die Personalsituation angeht. Ein Vorwurf, würde ich es fast schon nennen, ist, wenn so eine Stadt wie Halle, aber auch andere Städte dann so Projektstellen finanzieren, ist, dass es eher um eine symbolische Maßnahme geht, um zu zeigen, wir versuchen auch was. Was würdest du so einer Kritik antworten?
Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn wir noch zwei, drei Kollegen hätten, die sich auch mit dieser ganz besonderen Zielgruppe beschäftigen könnten. Aber es ist keine Symbolpolitik in dem Sinne. Es ist auch ein ernst gemeinter Blick auf eine besondere Bevölkerungsgruppe, die, ich sage mal, besondere Bedürfnisse hat, aus einer besonderen Situation kommt und wo man genau drauf blicken muss, um dann den Menschen auch eine Unterstützung zu bieten, um sich in Deutschland und in Halle zurechtzufinden und wie man da so schön sagt, sich zu integrieren.
In Halle hieß das zum Beispiel Gegenwehr. Das heißt, in der Silberhöhe, wo Romja gewohnt haben, hat sich eine faschistische Gruppe namens Brigade Halle gebildet. Auch im Südpark, auch in der Schlosserstraße gibt es, wie es dann immer in der MZ heißt, Anwohnerinnenproteste. Mhm. Wie würdest du denn die Situation in den letzten zwei, drei Jahren in Halle beschreiben?
Es hat sich auf jeden Fall verbessert. Das ist, wenn wir jetzt zurück 2014, 2015 blicken, dann ist es tatsächlich so, die Brigade hat sich auch um oder mit der Roma-Bevölkerung, die damals in der Silberhöhe gewohnt, gegründet und dann ist die große Mehrheit dieser Bevölkerungsgruppe dann in den Südpark gezogen. Der Protest dann auch eben mit. Und dann im dritten von jetzt vier Bewegungen sind sehr viele in die Schlosserstraße gezogen. Da gab es ja Anwohnerproteste, die mit der Brigade gleichzusetzen. Da tut man den Anwohnerinnen Unrecht. Die haben sich Sorgen um ihr Viertel gemacht. Da muss man auch sagen, das ist die Angebundenheit und die Identifizierung mit dem Stadtteil ist sehr, sehr stark unter den Alteingesessenen. Und jetzt, um bis den Faden bis nach heute zu spinnen, gibt es diese, ich nenne mal es ganz grob und ungeschützt, Ghettobildung, die sich im Südpark und in der Schlosserstraße gegeben hat. Das hat sich ein bisschen aufgelöst, wo die Tendenz ist jetzt, hat sich jetzt dazu bewegt, dass die Menschen nicht nur in einem Straßenzug wohnen, sondern in über die ganze Stadt verstreut. Was meine Arbeit vor Ort nicht unbedingt einfacher macht, aber schon durchaus angenehmer im Umgang mit den Menschen und mit den Menschen im Umfeld.
Ich habe mir gestern mal die ganzen Presseartikel, vor allem zur Schlosserstraße, angesehen. Ich hätte fast gesagt angetan, beziehungsweise auch die Lokalpolitik, die da gerne aufgesprungen ist. Ich habe mir so ein bisschen was rausgesucht. Wir sitzen hier am Reileck. Vor mir ist ein Rechner. Damit ich das nicht auswendig lernen musste, habe ich mir das mal aufgeschrieben. Ein Beispiel von vielen. Ein Interview, was ein CDU-Abgeordneter im Stadtrat gegeben hat. Da wurde er auf die Schlosserstraße in Halle angesprochen. Und er schreibt da: Gute Recherchen des MDR haben ergeben, dass sich in der Schlosserstraße vor allem EU-Bürger aus Rumänien, zum großen Teil aus einer derselben Stadt, ansiedeln. Das ist eine organisierte Wanderungsbewegung, um hier Sozialleistungen zu erhalten. Falsche Anreize werden geschaffen, die man hier aus Halle nur schwer abstellen kann. Man müsse von EU-Seite an das Thema rangehen. Aber mit unseren Initiativen in Brüssel sind wir gescheitert. Es wäre zu begrüßen, wenn man die Höhe der Sozialleistungen an das Lebensniveau der jeweiligen Herkunftsländer anpasst. Ich zitiere das mal kurz an dieser Stelle. Mhm. Was würdest du so jemanden wie Herrn Scholtisek von der CDU antworten?
Das ist Quatsch. Das würde eine Diskriminierung bedeuten, die man natürlich nicht durchgehen lassen kann. aber es ist natürlich ein gutes Stück differenzierter als die MZ in dem einen oder anderen Gespräch vielleicht ermittelt hat und wie Herr Scholtisek jetzt ganz konkret das sieht. Es ist in der Tat so, dass die Menschen, die überwiegend oder die Roma, die in Halle wohnen, überwiegend aus einem Stadtteil, aus einer Stadt in der Nähe von Bukarest stammen. Und es ist in der Tat eine sogenannte Kettenmigration, wo die ersten sind gekommen, fühlten sich hier wohl und haben dann andere Nachbarn und Familienmitglieder gesagt, ja, komm doch ruhig mal mit. Und wir finden dann gemeinsam eine Arbeit und wir gucken, dass wir eben uns dort ansässig machen. Das sind nicht die sogenannten Pull-Faktoren, wie man das so schön sagt in der Migrationsforschung, dass die Menschen hier nach Deutschland kommen, um Hartz IV zu beantragen und es sich gut gehen zu lassen. Es sind die Push-Faktoren. Wer die Stadt in Rumänien kennt, weiß, warum die hier sind. Und wenn man blickt darauf schaut, mit wie viel Druck, mit wie viel Abneigung diese Bevölkerungsgruppe von der Mehrheitsbevölkerung aus, was sie täglich erlebt, die Blicke, die Sprüche und so weiter und so fort, dann die sind auch nicht hier, weil sie reich geworden sind oder weil sie reich werden wollen. Die wollen einfach ihre Kinder erziehen und durchs Leben kommen. Und auch wenn sie ganz unten in der Hierarchie in Halle sind, ist es immer noch besser, als was sie in Rumänien zu erwarten haben, in der Stadt, wo die selbst herkommen. Ja, und es sind die Push-Faktoren. Das ist das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist das Bedürfnis nach einem halbwegs geordneten Leben, nach Arbeit, um hier nach Deutschland zu kommen. Deutschland hat weltweit einen guten Ruf als das Land von Milch und Honig. Uns geht es gut. Und deswegen kommen Menschen nach Deutschland, um teilzuhaben an diesem Wohlstand. Da ist eine übliche, ja, Narrative diverser Parteien, dass Menschen nach Deutschland kommen, nur um sich zu bedienen.
Zur Realität von Romja in Rumänien gehört, dass die aktuellen Statistiken von 3/4 der Romja leben unter der Armutsgrenze zum Beispiel sprechen. Und das als ein Beispiel vielleicht nochmal geschaut auf das Projekt oder die Stelle, die du auch hast. Wenn ich mir vorstelle, was könnte ich dann tun, hieße das sowas wie, das du hast angesprochen, Romja in Wohnverhältnisse vermitteln, die ein besseres Leben möglich machen. Unterstützen bei Unterstützungsleistungen, also zum Beispiel Übersetzungsleistungen. Vielleicht kannst du da in den Alltag noch ein bisschen hineinschauen. Was heißt denn so eine Sensibilisierung zum Beispiel von Verwaltungsangestellten oder vielleicht auch von überhaupt anderen Bürgern der Stadt mit Blick auf Romja?
Was meine Arbeit mit Verwaltungen unterschiedlicher Art, sei es Krankenversicherung, sei es Jobcenter, sei es ja Stadtverwaltung an sich, ich wiederhole immer wieder und immer wieder und immer wieder, was ich gerade gesagt habe. Die Menschen sind nicht hier, weil sie böse sind, die Menschen sind hier, weil sie arm sind. Und die haben Hoffnung, dass sie aus dieser Situation kommen. Was denen fehlt, ist die Bildung und die Kompetenzen, die eben erlernt werden in der Schule, um sich aus dieser Situation rauszuholen. Das ist eine klassische Bildungsproblematik, die wir hier haben und wo wir dann eben auch das Projekt, so wie es jetzt gestaltet ist, eben darauf fokussiert haben, dass mit Bildung kommt die Möglichkeit, einen besseren Job zu bekommen, dass man nicht nur mit 450 Euro auf der Baustelle dann sich zufrieden geben muss, sondern dass man tatsächlich mehr als Mindestlohn verdienen kann, dass man eine Aufstiegschance dann eben hat für sich und für seine Kinder.
Wie sieht denn zum Beispiel die Interessensvertretung der Romja selbst derzeit in Sachsen-Anhalt aus?
Ach, mau, es gibt keine.
Woran liegt das?
Das liegt daran, so weiß ich nicht. Meine Interpretation oder mein Verständnis davon ist, dass sich noch niemand aus der Bevölkerungsgruppe sich berufen gefühlt hat, diese Position wahrzunehmen. Es bedarf auch eine gewisse Bildung, ein gewisses Verständnis für einfach mal das deutsche Vereinswesen. Migrantenorganisationen sind Vereine. Da muss man auch eine Bereitschaft haben, einen Verein zu gründen, den ganzen Rattenschwanz an Verwaltung und Strukturen auch zu akzeptieren, um dann eben auch an diesen Strukturen, die es in Halle und die es in Sachsen-Anhalt gibt, sehr gut und sehr stark ausgeprägt sind, auch daran teilzunehmen. Wir haben es mehrmals versucht, jemanden in der Community rauszupicken und ein bisschen zu pushen und zu fördern. Das ist aber bisher uns nie so richtig gelungen, auch weil es gibt eine starke Verdächtigung gegenüber Menschen innerhalb der Community, die sich versuchen hervorzuheben. Da sind die Menschen unheimlich sensibel für solche Sachen, was Führung angeht, was hervorgehobene Rollen innerhalb der Gemeinschaft angeht. Und da ist der Staat und staatliche Strukturen sind den Menschen aus mehreren Generationen suspekt, einfach weil immer wieder die Erfahrung kommt, dass der Staat den Menschen nichts Gutes will. Und da sind sie sehr, sehr vorsichtig.
Eine Erfahrung, die beim Blick auf die deutsche Geschichte durchaus Sinn macht, was die Behandlung von damals hieß es Sinti und Roma, damals hieß es auch noch Zigeuner, also deutsche Geschichte, durchaus nachvollziehbar, warum da Romnia-Familien so und so handeln. Wir haben immer wieder bei Korax das auch aufgegriffen, haben immer mal wieder auch mit Betroffenen gesprochen. Was dann häufig zu hören war, ist so eine Art Machtlosigkeitsgefühl. Sowohl gegenüber Politikerinnen, heute würde man sagen Mehrheitshallenserinnen, mit Vorwürfen, mit Kriminalisierung umzugehen. Was würdest du aus deiner Erfahrung dieser Machtlosigkeit vielleicht entgegensetzen können, vielleicht auch ein politisch alternatives Handeln als das, was in den letzten Jahren nicht nur in Halle, aber auch in Halle betrieben wurde?
Eigentlich das, was ich mache, was wir in unserem Projekt machen, wir sind zu zweit im Projekt, ist ein Teil davon. Bildung auf und Information auf einer relativ einfachen, niedrigen Ebene, wo man sagen kann, es gibt diverse Sachen, die wir als Deutsche für selbstverständlich nehmen. Es sind diverse Strukturen, da denken wir nicht drüber nach, weil wir da hineingewachsen sind. Man merkt, dass das, was man für selbstverständlich nimmt, nicht selbstverständlich ist, wenn man anfängt, die Außenperspektive auf die Kultur zu nehmen. Geflüchteten zum Beispiel, wie die Integration da läuft. Wenn man in Deutschland irgendwas machen will, gründet man mal einen Verein. Selbstverständlich braucht man seine 7 Leute und das läuft. Das ist nicht selbstverständlich. Gerade wenn man, und dann muss man einerseits bereit sein, sich darauf einzulassen, und zweitens muss man auch wissen, dass man es so machen muss. Und das sind oft mal die ganz einfachen Sachen, wo ich dann eben, wenn ich meine Gespräche mit meinen Klientinnen führe und diverse Sachen erkläre, diverse Missverständnisse, so das Common Knowledge, was sich in der Roma-Community in Halle so entwickelt, wie man Sachen macht. Da ist ganz viel, viel Information, Missinformation dabei. Das einerseits aufzuklären. Ganz die Unterschiede zwischen Arbeitsagentur und Jobcenter zum Beispiel. Wenn man einen Job verliert, soll man die Kündigung erstmal prüfen lassen, ob es überhaupt eine richtig ordentliche Kündigung ist. Und dass man schleunigst zur Arbeitsagentur gehen muss, um sich arbeitslos zu melden. Sonst verzichtet man auf Leistung. Das 3 Tage liegen lassen, das ist schon lang genug, dann ist der Zug abgefahren. Diese einfachen Sachen einfach mal zu erklären auf eine Art und Weise, die auch angepasst sind an den Erwartungshaltungen der Menschen und auch an der Kompetenz der Menschen, auch diverse Sachverhalte zu verstehen. Das ist, da bedarf es unheimlich viel Wiederholung, da bedarf es unheimlich viel Erklärung, auch mal das eine oder andere Mal scheitern. Nicht alles, was ich den Menschen versuche zu erklären, ist angenehm. Dann wird das mal ignoriert. Und dann kommen die Klientinnen dann ein paar Wochen später wieder zurück und sagen, aha, du hattest recht. Das, ja. Aber das sind die Erfahrungen, die ja auch eben gemacht werden müssen. Und dann ist es eine ganz lange Zusammenarbeit, Vertrauen aufbauen. Das ist auch wiederum so eine Sache. Ich gehöre zur Mehrheitsgesellschaft. Ich entwickle ein gewisses Standing innerhalb der Community, einfach dadurch, dass die Menschen wissen, wer ich bin. Wenn es ein Problem gibt, der Herr Andreas, da kann schon mal ein bisschen helfen. Ich kann aber auch keine Wunder wirken.
Die Situation in Halle zeichnet sich auch dadurch aus, dass es, du hattest das schon so als Erfolg mit gebrandmarkt, dass es eine zunehmend dezentrale Unterbringung gibt, auch von Romja in Halle. Dazu gehört auch, dass es Stellen gibt wie deine. Das Ganze ist eine Projektstelle. Wie immer bei Projekten ist es zeitlich beschränkt. Was ist denn da aktuell der Stand, beziehungsweise was würde denn fehlen, wenn man mal sagt, oh, wir haben ja so viel negative Presse über die, was brauchen wir denn da jetzt hier noch? Also, brauchen wir doch die Stelle nicht. Was fehlt denn?
Wie schon erwähnt, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn wir noch ein, zwei, drei Kolleginnen hätten, die mitarbeiten können derzeit. Und das ist auch gut so. Sind wir unheimlich stark vernetzt mit anderen Stellen, mit anderen Institutionen, mit der Schulsozialarbeit zum Beispiel, mit dem Streetwork, um aus unterschiedlichen Perspektiven da die Situation anzugehen. Auch, und das ist auch immer wichtig, dass es gibt mehrere Bevölkerungsgruppen in Halle, die prekär und am Rande leben. Und da muss man die aus Rumänien stammenden Roma auch nicht mehr hervorheben als andere Gruppen auch. Es mangelt immer an Geld. Ich mache auch keine Illusion, dass die Stadt irgendwo einen vergrabenen Topf an Gold findet in den nächsten paar Jahren. Aber wir werden weiterarbeiten und mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden, und da sind andere dabei, zu entscheiden, welche Ressourcen uns zur Verfügung gestellt werden. Und das ist Stadt und Land letztendlich, die uns finanzieren. Und damit werden wir arbeiten. Und desto mehr Ressourcen man hat, desto mehr kann man machen. Ich habe es auch schon mal gesagt, ich kann auch aber keine Wunder wirken in so einem Projekt. Das bedarf Zeit. Wenn man guckt, wie das läuft in anderen Städten in Deutschland mit größeren rumänische oder bulgarische Roma-Bevölkerungsgruppen, da hat man eine Zeitperspektive von 10, 15 Jahren.
Gibt es so eine Stadt, wo du sagst, also wenn das so wie da hier in Halle läuft, das ist so Best Practice.
Es gibt so ein Projekt in Berlin, wo man sagen kann, das ist ein Modellprojekt, wo man sagen kann, okay, gut, das geht schon in die richtige Richtung. Aber auch da kamen die ersten Erfolge erst nach 5, 6 Jahren. Oder sagen wir mal, es ist Quatsch. Die ersten Erfolge bekommt man schon, wenn man mit einer Familie zusammenarbeitet und die Kinder einigermaßen regelmäßig zur Schule gehen, dass die Eltern anfangen, die minimale Mathekenntnisse, die sie haben, auch mit den Kindern zu üben. Das ist es, dass die Bildungssphäre nicht reproduziert wird in der nächsten Generation. Das sind schon Erfolge, dass ein Mensch in eine regelmäßige Arbeit kommt, dass die Wohnverhältnisse dann auch eben so stabilisiert werden, dass nicht immer geguckt werden muss, dass es keine Mietlücken gibt zum Beispiel, einfach weil es mal geknirscht hat und auf einmal das Geld anderswo ausgegeben werden musste. Einfach das Wissen und dass das Wissen angenommen wird, dass das Schuljahr anders als in Rumänien nicht am 1. September, sondern unregelmäßig mitten im Sommer, mitten in August stattfindet. Das sind so die kleinen Erfolge. Es sind auch schon Erfolge. Die großen Erfolge sind dann tatsächlich, wenn man weitere über die Familie hinaus dann weitere Teile der Bevölkerungsgruppe erreicht. Das geht auch ein bisschen Schneeballeffekt, aber das dauert.
Inwieweit siehst du als deine Aufgabe auch so eine Art Einflusssensibilisierung der Mehrheitsgesellschaft?
Ja, das gehört auch zur Arbeit dazu. Deswegen sitze ich auch hier.
Hier am Reileck saß bzw. sitzt noch Andreas Hemming. Ich muss mal schauen, wie das Projekt tatsächlich heißt. Teilhabe durch Bildung von Roma in der Stadthalle, angedockt bei der Arbeiterwohlfahrt. Ich danke dir für den Einblick in die Arbeit eines Sozialarbeiters.